Ich will jetzt nicht überdramatisch sein, aber diese Woche war wieder dieser eine Tag im Jahr, an dem ich einfach merke, dass ich einfach anders bin und nicht richtig dazugehöre.
Ja, wer hat schon Apple Music?
Es ist dieser Tag, wo Spotify seinen Jahresrückblick an alle ausspielt und ich benutze einfach kein Spotify, deswegen kriege ich den einfach nicht. Und Apple hat ja mittlerweile dieses Konzept kopiert und hat einen Tag vor Spotify seinen Jahresrückblick rausgehauen. Aber es ist einfach nicht dasselbe, es ist einfach was anderes und schlechter, muss man sagen.
Allein für Spotify Wrapped wäre es ja ein Grund, Spotify zu haben, einfach um mitreden zu können an diesem einen Tag. Aber alle feiern es so krass, dabei ist es einfach nur so, I'm tracking you von Spotify. Also die schaffen es auf jeden Fall sehr gut, das zu verkaufen, dass sie uns ganz genau beobachten.
Und wir haben für uns als Podcast ja zumindest auch so ein Wrapped-Up gekriegt. Immerhin ist Spotify die meistgenutzte Plattform für Podcasts hören und zwar mit riesigem Abstand. Deswegen vielen Dank an alle, die das hören und auch an die 71.000 Leute, die uns in ihrer Top 10 haben und immerhin die 8.472 Leute, die uns als meistgehörten Podcast auf Spotify haben. Das finde ich schon nice.
Danke.
Aber natürlich auch nochmal der Hinweis, ihr könnt uns überall hören und die ARD-Audiothek, die freut sich immer am allermeisten, wenn man die benutzt. Die schreiben uns manchmal sogar Nachrichten, wenn wir die erwähnt haben, dass sie sich voll freuen. Also da könnt ihr auch hingehen, da gibt es auch gar keine Werbung. Das ist mit dem Rundfunkbeitrag auch schon bezahlt. Und damit kommen wir aber jetzt mal zum richtigen Inhalt in dieser Folge. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Baun.
Und ich bin Berit Ström. Diese Woche sprechen wir unter anderem über die Frage, wie lange die Kämpfe zwischen der Hamas und Israel noch weitergehen und wie Frieden in der Region eigentlich aussehen könnte. Und außerdem geht es um die Droge Fentanyl. Es könnte nämlich sein, dass die sich bald in Europa verbreitet und wir fragen eine Expertin, wie gut wir eigentlich darauf vorbereitet sind.
Und damit starten wir in die Folge rein und gucken, was am meisten gegoogelt wurde. 100.000 Google-Suchanfragen oder mehr hatten diese Woche Thomas Gottschalk, beziehungsweise Wetten, dass. Und es war auch übrigens Thema von mehreren Videos, die in den YouTube-Trends waren, unter anderem vom dunklen Parabelritter. Und zwar am Samstagabend war ja mal wieder das allerletzte Wetten, dass. Ich habe das Gefühl, das ist das fünfte Mal, dass die das letzte Mal feiern.
Das dritte Mal.
Okay, fair. Zumindest die letzte, die von Thomas Gottschalk moderiert wurde. Ich glaube, so ganz offiziell haben sie jetzt nicht mehr gesagt, dass es die letzte Show ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwann wieder zurückkommt, weil es immerhin 12 Millionen Menschen geguckt haben, was ja eine absolute krasse Quote ist, die sonst vielleicht nur Fußballspiele oder so mal schaffen. Zu Gast waren unter anderem Cher, Take That, Helene Fischer, Shirin David und Matthias Schweighöfer. Und es war echt ein Riesenevent, über das dann vor allem auch, wie das zu dem TV-Lagerfeuer, wie es früher war, natürlich dazu gehört, wo dann tagelang drüber diskutiert wurde, wirklich auch so gefühlt, jeder hatte eine Meinung dazu. Das fand ich schon krass, dass es noch so Fernsehshows gibt, wo am Ende einfach jeder was dazu sagen kann.
Ja, das mochte ich eigentlich auch ganz gerne daran, dass das so, man hatte das Gefühl, es vereint irgendwie die Leute, selbst wenn sie es nicht mögen.
Ja.
Aber es ging ja vor allem um den Auftritt von Thomas Gottschalk so ein bisschen, der ja auch schon als eventuell problematisch antizipiert wurde. Also ich glaube, vorher haben sich auch schon alle Leute so ein bisschen die Hände gerieben und so ein bisschen drauf gewartet, was er so für Fehltritte begeht. Und ich habe es am Sonntag auch geschaut, weil ich irgendwie verstehen wollte, worüber sich das komplette Internet so aufregt. Und ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch, weil ich halt wirklich auch dachte, es gibt bestimmt voll viele Leute, die sich so ein bisschen zum Hate-Watchen zusammentun.
Wobei ich habe auch so ein bisschen durchgeskippt. Und das Erste, wo sich ja alle so ein bisschen drüber aufgeregt haben, war dieses, er hat Schweig, Höfer und Schweinsteiger, die Namen irgendwie zusammengemixt die ganze Zeit.
Öfter.
Ja, aber da dachte ich mir so, naja, das passiert halt. Der ist halt ein älterer Mann, so mal Namen vertauschen, die sind halt auch ähnlich. Ich finde, das, da hatte ich schon so das Gefühl, da wollten Leute auch irgendwie was
voll
finden. Aber
ja, also,
wurde es ja schlimmer.
Also ich finde es auch nicht verwunderlich, dass ein Mann von, ich weiß gar nicht, 73 Jahren sich da jetzt nicht, also nicht plötzlich komplett mit der Zeit geht und fehlerlos durchgendert und komplett diskriminierungsfrei unterwegs ist und so. Das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel erwartet, aber man hatte ja wirklich so ein bisschen das Gefühl, er macht es auch absichtlich. Also das ist zumindest der Eindruck, der am Ende bei mir so ein bisschen entstanden ist, vor allem bei seinen Schlussworten dann nochmal, weil er dann ja nochmal so sich hingestellt hat und gesagt hat, er darf nicht mehr im Fernsehen so reden, wie er zu Hause redet und deswegen würde er jetzt lieber zurücktreten, bevor er noch den nächsten Shitstorm anzetteln würde. Und das sah ja schon, also für mich sah das schon sehr arg nach gekränktem alten weißen Männerstolz aus, dass er so das Gefühl hat, er darf nicht mehr so sein, wie er mal war. Und das musste er auch irgendwie nochmal rauslassen. Und das fand ich, hat ihn halt dann doch nochmal sehr viel älter aussehen lassen, als er vielleicht eigentlich ist.
Das nimmt, finde ich, dem ganzen Auftritt auch so seine Würde, weil ich meine, so den letzten großen Auftritt, und der hat halt wirklich über Jahrzehnte irgendwie wirklich krasse Arbeit geleistet, allein wie viele Leute er unterhalten hat, was er da aufgebaut hat auch und so, wie viele Leute ihn kennen und mögen einfach und mit ihm aufgewachsen sind und so. Deswegen finde ich es dann so, er hätte einfach dazu gar nichts mehr sagen sollen. Voll. Ich verstehe das natürlich, das ist ja nichts, was bei ihm nur so ist, sondern es ist ja ganz bei ganz vielen älteren Menschen, die Zeit dreht sich halt weiter, so wie du dir dein Wertesystem aufgebaut hast, das machen ja die meisten halt als junge Menschen, und das ändert sich halt nicht mehr so krass, wenn du nicht ganz stark drauf aufpasst. So. Und dann, keine Ahnung, sagst du halt, also dann findest du halt Gendern komisch, weil das war früher ja auch nicht so. Und ich finde, gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht und so ein Scheinwerfer auf einen gerichtet ist, dann finde ich, man muss es ja nicht feiern, aber irgendwie, ich finde an so vielen Stellen, das war ja dieses Gespräch mit Shirin David, wo es,
das war wirklich Absicht,
wo er nicht so gut reagiert hat, wo er auch dieses, ich finde Influencer eh doof, mäßige, so, die können ja nichts, und dieses völlige Unverständnis dafür, dass, ja, die nichts können, wo ich mir denke, naja, du bist auch nur Moderator, so, du kannst, also, du erzählst ja auch nur Sachen, so.
Also das Influencer-Ding war ja gar nicht das Schlimmste, sondern eher, dass er zu ihr gesagt hat, sie sieht nicht aus wie ein Opernfan und sie sieht auch nicht aus wie eine Feministin. Und ich glaube, so spätestens nach Dieter Bohlen und Katja Krasavice könnte man so mitbekommen haben, auch als Thomas Gottschalk, dass man sowas nicht mehr sagt. Aber ja.
Also es ist schon so einfach, er nutzt so jedes Fettnäpfchen, was da liegt, und er meint es, ich glaube nicht, dass er das böse meint oder so, aber so diese letzten Worte waren wirklich auch unnötig, fand ich.
Gefühlt kam da schon sehr oft durch, dass er so ein bisschen so raushängen lassen hat, dass er das und das jetzt nicht mehr sagen darf oder nicht mehr machen darf oder nicht mehr anfassen darf. Also.
Mal gucken, wie wir in 50 Jahren diesen Podcast moderieren.
Ja, das habe ich auch gedacht, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, so, ich will nicht wissen, wie es uns irgendwann mal geht. Aber darüber machen wir uns dann später Gedanken.
Absolut, da machen wir es viel besser, natürlich, natürlich.
Außerdem wurde Gil Oferim gegoogelt. Der hat nämlich beim Prozess in Leipzig überraschend ein Geständnis abgelegt. Ganz kurze Recap, worum es dann nochmal ging. Gil Oferim ist ein Musiker und er hat vor 2 Jahren ein Video bei Insta veröffentlicht, und darin hat er behauptet, dass ein Mitarbeiter vom Leipziger Westin Hotel ihn antisemitisch beleidigt hätte. Auslöser sei seine David-Sternkette gewesen, und in seinem Video hat Oferim es so erzählt, dass der Mitarbeiter ihn erst in der Lobby länger hätte warten lassen als andere Gäste und dann gefordert hätte, Oferim müsse erst den Stern einpacken, sonst dürfe er nicht einchecken. Und das hatte vor 2 Jahren für ziemlich viel Aufsehen gesorgt. Ich erinnere mich auch, dass hier in Leipzig sogar eine Soli-Demo vor dem Westin-Hotel gewesen ist. Und Oferim hat auch in der Öffentlichkeit in diesen 2 Jahren immer wieder über diese Geschichte gesprochen und auch an dieser Version festgehalten, obwohl nach und nach dann rauskam, dass die Beweislage nicht so eindeutig ist. Also der Hotelmitarbeiter, der hat den Vorfall von Anfang an dementiert, und auch auf einem Überwachungsvideo aus dieser Hotellobby ist überhaupt gar keine Kette zu sehen gewesen. Und andere Hotelgäste, die zum gleichen Zeit eingecheckt haben, haben seinen Bericht so auch nicht bestätigt. Und ja, deswegen musste er jetzt auch vors Landgericht Leipzig, und vorgeworfen wurden ihm Verleumdung, falsche Verdächtigung, Betrug und falsche Versicherung an Eidesstatt. Die ersten 5 Prozesstage haben seine Anwälte noch versucht, seine Unschuld zu beweisen, und aber am 6. Tag dann einfach übelst plötzlich ist er aufgestanden und hat zum Hotelmitarbeiter gesagt, die Vorwürfe treffen zu, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen, es tut mir leid, ich habe das Video gelöscht. Der Prozess wurde dann beendet und Oferim muss jetzt eine unbekannte Summe Schadensersatz zahlen und außerdem 10.000 Euro an die jüdischen Gemeinden zu Leipzig und an eine Holocaust-Gedenkstätte in Berlin.
Ja, ist eine krasse Geschichte, oder?
Ja, voll. Also vor allem ausgerechnet jetzt, ne, wo ganz viele jüdische Menschen in Angst vor Semitismus leben. Und dann gibt es einen Prozess über einen Mann, der sich eine antisemitische Beleidigung nur ausgedacht hat. Das ist natürlich auch tragisch.
Ja, und es gibt ja dann auch die Diskussion darüber, wie das einfach von den Medien behandelt wurde, weil natürlich, also auch da die Empörungskultur im Internet hat natürlich vor 2 Jahren, als dieser Fall groß wurde und als Gil Oferim eben dieses Video gemacht hat und die Vorwürfe erhoben hat, haben natürlich sich mit ihm solidarisiert, weil man halt sagt, jo, es gibt halt Antisemitismus und Leute, die da betroffen sind, die supporten wir. Aber ja, wenn dann hinterher rauskommt, dass er sich das ausgedacht hat, das ist schon wirklich, finde ich, kritisch. Also es, ja, ich finde es schlimm.
Der Zentralrat der Juden hat auch nochmal gesagt, dass Gil Oferim damit ja im Prinzip allen, die wirklich von Antisemitismus betroffen sind, ganz großen Schaden zugefügt hat. Einfach weil Menschen jetzt dadurch vielleicht nicht mehr so oft geglaubt wird.
Andere Frage, kennst du eigentlich Gil Oferim? Weil ich kenne ihn ehrlich gesagt nur über diesen Skandal.
Ich kenne ihn aus der Passion.
Ah, okay.
Da hat er mitgespielt. Nee, sonst kannte ich ihn aber auch nicht.
Und dann wurde noch Henry Kissinger gegoogelt. Der ist diese Woche im Alter von 100 Jahren gestorben und war unter anderem Ex-US-Außenminister. Er ist als 15-Jähriger von den Nazis aus Deutschland nach New York geflohen und ist in den USA in den 1960er Jahren dann ja ziemlich einflussreicher Politiker geworden und hat zum Beispiel den US-Präsidenten Richard Nixon beraten. Er ist dafür bekannt, dass er als Republikaner die Interessen der USA knallhart durchgesetzt hat und dabei wohl auch ziemlich skrupellos war. Kritiker werfen ihm vor, dass er zum Beispiel einen Militärputsch in Chile unterstützt habe und für Bombenangriffe in Kambodscha während des Vietnamkriegs mitverantwortlich sein soll. Er hat 1973 aber sogar einen Friedensnobelpreis für Friedensverhandlungen im Vietnamkrieg bekommen. Die Entscheidung vom Nobelpreiskomitee war ziemlich umstritten damals. Er ist aber auch nach seiner Amtszeit weiter Berater geblieben, hat Bücher geschrieben und sich immer wieder in politische Debatten eingeschaltet. Zuletzt zum Beispiel beim Ukraine-Krieg.
Ja, da hat er zum Beispiel gesagt, dass er findet, die Ukraine sollte einfach ein paar Gebiete abgeben, um Russland zu befrieden, sozusagen.
Ja, es gab, was ich dazu gesehen habe, es gab so einen Account auf Twitter, Is Henry Kissinger dead yet? Also da, dieser Account hat die ganze Zeit no, geschrieben. Und dann hat er jetzt halt diese Woche dann yes einmal geschrieben und das hat 350.000 Likes bekommen oder so.
Für das Deutschlandticket soll es bald einen Studirabatt geben, beziehungsweise eigentlich wird das Deutschlandticket quasi zum Semesterticket. Das Ganze ist ein bisschen kompliziert und ich muss auch ehrlich sagen, die Medienberichterstattung darüber war auch kompliziert. Also die Bundesverkehrsministerkonferenz diese Woche hat es angekündigt, dass Studierende ab dem Sommersemester 2024, also ab dem 1. Mai, das Deutschlandticket für 60% vom Originalpreis nutzen können. Aktuell bei den 49 Euro wären das dann 29,40 Euro monatlich. Und damit sollen die dann auch deutschlandweit den öffentlichen Nahverkehr nutzen können. Normalerweise sind die Semestertickets, die man so von der Uni bekommt, ja immer nur für so einen begrenzten regionalen Verkehrsverbund gültig. Und das betrifft wahrscheinlich insgesamt 3 Millionen Studierende in Deutschland und soll dann einfach im Semesterbeitrag, den man ja eh jedes Semester bezahlt, mit drinstecken. Die Studierendenausschüsse müssen jetzt noch Deals mit den Verkehrsunternehmen aushandeln und generell können die auch entscheiden, ob die das für ihre Unis anbieten. Es ist also noch nicht klar, ob jede Uni dieses Angebot dann auch haben wird.
Genau, die können auch sagen, wir machen es trotzdem in diesem Regionalticket nur, weil das dann viel billiger wäre für uns oder so. Und die müssen dieses Angebot nicht annehmen, aber es ist schon wahrscheinlich relativ attraktives Angebot.
Ja, aber 29,40 Euro mal 6, also für ein Semester, ne?
Ja, stimmt.
Das ist dann schon teurer und das ist nämlich auch so ein bisschen die Kritik, weil ja auch der Preis prozentual an den Originalpreis gekoppelt ist, könnte das natürlich auch noch teurer werden und der aktuelle Preis von 49 Euro ist ja nur bis zum 1. Mai gesichert und danach ist es ziemlich wahrscheinlich, dass es teurer wird und ab dem 1. Mai soll es überhaupt erst gelten, also wird es nicht 29,40 Euro sein mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit.
Was auch kritisiert wird, ist, dass es ja ausschließlich um Studierende halt geht. Und das ist ja sowieso, das bei uns bei Instagram merken wir das schon, immer wenn wir was über Studierende machen, schreiben völlig berechtigt alle SchülerInnen und Azubis, aber was ist mit uns? Wir leben auch nicht in Saus und Braus. Mhm. Wir würden auch ganz gerne mal unterstützt werden. Vor allem, weil Studierende natürlich auch noch nebenbei Geld verdienen können. Das können Azubis wahrscheinlich viel schlechter, weil die halt arbeiten und eine 40-Stunden-Woche haben und so. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Studis alle ein gutes Leben führen oder so. Also beide könnten ja unterstützt werden. Das wäre eine Möglichkeit zumindest.
Ich habe beim Bundesverkehrsministerium nachgefragt.
Ja.
Und die haben gesagt, dass ÖPNV halt eigentlich Ländersache ist. Das heißt, dass die Bundesländer dann selbst entscheiden müssen, für wen es noch alles Vergünstigungen gibt. Sie haben aber nicht auf die Frage geantwortet, warum sie sich denn nur für Studierende ein Angebot ausgedacht haben. Ein bisschen habe ich es aber dann doch auch, glaube ich, aus den verschiedenen anderen Antworten von den Ländern, die ich dann bekommen habe, rauslesen können. Das Ding ist, das funktioniert ja über diesen Soli-Beitrag. Also alle Menschen müssen Semesterticket kaufen und tragen dadurch automatisch dazu bei, dass halt auf jeden Fall Geld dafür bezahlt wird, auch wenn die Leute es am Ende gar nicht nutzen. dadurch wird es ja durch die Studierenden finanziert und eigentlich nicht durch das Land oder zumindest zu einem großen Teil. Und wenn sie aber jetzt für Azubis oder SchülerInnen Vergünstigungen anbieten würden, müssten die das selber bezahlen.
Und weil es da wahrscheinlich auch diese Struktur eh schon gab, dass man eben so ein Ticket irgendwie angeboten hat und dafür eh schon Geld quasi eingeplant war aus diesem Semesterbeitrag, was man bei Azubis ja nicht hat. Und das heißt, da müsste man erstmal eine Struktur schaffen, wo alle Azubis Geld bezahlen. Und dann könnte das ja auch so ein Solidarmodell sein, was für alle am Ende günstiger wäre, aber... Ja, aber trotzdem ist es so ein bisschen, es fühlt sich immer so ein bisschen unfair an.
Ja, es gibt aber tatsächlich Bundesländer, in denen es Vergünstigungen für SchülerInnen, FSJlerInnen und Azubis gibt oder geplant werden. Die NewsWG hat dazu eine Übersicht gemacht, die verlinken wir euch einfach nochmal in den Shownotes. Und auch diese Woche sprechen wir nochmal kurz über den Bundeshaushalt bzw. das 60-Milliarden-Loch. Bundeskanzler Olaf Scholz hat nämlich am Dienstag eine Regierungserklärung vorm Bundestag gehalten und sich zum ersten Mal zu dem Thema geäußert. Und die große Frage war eigentlich auch schon vorher, ob er Fehler eingestehen wird und wie er jetzt das Loch in den Haushaltskassen eigentlich füllen will. Spoiler, es kam beides nicht. Stattdessen ging es sehr viel um Rechtfertigung. So, Scholz wollte vor allem nochmal, glaube ich, sehr genau erklären, wieso die Bundesregierung damals diese Corona-Hilfen in den Klima- und Transformationsfonds rüberschieben wollte. Dass das mit dem Übertragen von einem Topf in den anderen ein Fehler war und zum Beispiel der Bundesrechnungshof damals eigentlich auch schon davor gewarnt hatte, das hat er aber zum Beispiel nicht erwähnt und auch nicht, wie es jetzt ganz konkret mit dem Bundeshaushalt 24 weitergehen soll. Er hat eingestanden, dass die Ampel da noch diskutiert und sich da noch Zeit nehmen will. Aber im Klartext heißt es eigentlich auch das, was schon vorher irgendwie klar war, also um das 60-Milliarden-Loch zu füllen, wollen SPD und Grüne nach wie vor die Schuldenbremse überarbeiten und oder auch für 24 wieder so eine Notlage geltend machen, so wie es Lindner jetzt auch schon rückwirkend für 2023 gemacht hat, um sozusagen die Schuldenbremse kurzfristig aufzuheben. Die FDP will das Geld aber weiter zusammensparen und eine Einigung scheint bisher irgendwie auch immer noch nicht in Sicht zu sein. Scholz hat aber versprochen, dass dieses Schuldenproblem nicht bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen soll.
Ja, in einer Sache wurde Scholz dann aber konkret, und zwar hat er das Ende der Strompreisbremse angekündigt. Statt Frühjahr 2024 soll es jetzt schon Ende 2023 soweit sein, dass diese Strompreisbremse beendet wird. Aber die Strompreise liegen eben gerade sowieso unter dem Betrag, der von der Preisbremse gedeckelt wird. Er meinte aber auch, sollte sich das kurzfristig ändern, könnte die Bundesregierung da schnell wieder handeln. Aber zumindest bei dem Thema muss man schon sagen, hat die Ampelregierung geliefert, wie es ja immer so schön heißt. Also dieses ganze Thema Energiekrise, was ja letztes Jahr noch das dominierende Thema war, überall in den Nachrichten und so, ist einfach durch.
Ja, die Stimmung im Bundestag war aber trotzdem ziemlich aufgeheizt. Zum Teil haben Abgeordnete von der CDU laut gelacht und alles war sehr unruhig. Und von Friedrich Merz vor allem musste sich Scholz auch richtig was anhören. Der hat ihm nämlich in seiner Rede nochmal die Kompetenz als Bundeskanzler abgesprochen. Und außerdem hat er auch schon mit einer neuen Klage für den Haushalt 2024 gedroht, falls die Schuldenbremse nächstes Jahr wieder ausgesetzt wird. Und sowohl Merz als auch Söder haben sich für Neuwahlen ausgesprochen. Merz hat gesagt, je früher diese Regierung abgelöst wird, desto besser für Deutschland. Also.
Und dann gab es ja diese eine Szene, die wir dann auf Instagram gemacht haben, wo genau Friedrich Merz als CDU-Chef sagt eben, wir sind die viertgrößte Volkswirtschaft und das ist ja peinlich mäßig. Und Lindner zeigt dann einfach so eine 3 und sagt damit, nee, wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft. Und das war auch tatsächlich das erste Mal, dass ich davon gehört habe, dass wir quasi aufgestiegen sind als Deutschland und haben Japan überholt. Aber was halt nicht daran liegt, dass Deutschland so eine starke Wirtschaft hat, weil auch wir steigen ja gerade ab insgesamt. Aber Japan hat halt, also der Yen ist total abgewertet worden und dadurch ja, ist eben Japan noch stärker abgestürzt, in Anführungszeichen, als Deutschland. Und wir haben ja Japan nur überholt, weil es in Japan noch schlechter läuft. Und auch diese Woche gibt es wieder ein Nahost-Update. Letzte Woche haben wir ja genau an dem Tag aufgezeichnet, an dem die Feuerpause und der Gefangenenaustausch zwischen dem israelischen Militär und der Hamas beginnen sollte und konnten dementsprechend noch nicht so viel dazu sagen, wie das Ganze abgelaufen ist. Stand diese Woche Freitagvormittag. Die Feuerpause im Gazakrieg ist jetzt vorbei. Die Pause war zuerst ja auf 4 Tage angelegt, dann auf insgesamt 7 Tage verlängert worden. Bis Freitag wurden insgesamt 105 israelische Geiseln gegen 240 palästinensische Gefangene ausgetauscht. Diese Geiseln sind für Israel natürlich extrem wichtig. Die Hamas hatte ja insgesamt über 200 Geiseln entführt. Völlig unbeteiligte Leute, die da einfach in dieser Gegend waren und die dann eben von der Hamas gefangen genommen wurden und im Gazastreifen festgehalten wurden. Und da fordern natürlich ganz viele Leute in Israel, dass alles getan werden soll, dass diese Geiseln befreit werden. Es sind immer noch Geiseln eben in Gefangenschaft der Hamas. Gleichzeitig kommen aber halt mehr palästinensische Gefangene frei als Geiseln. Das ist auch relevant, weil die Hamas ja letztlich dafür gesorgt hat, dass diese Gefangenen freikommen. Und das sind vor allem PalästinenserInnen aus dem Westjordanland. Das heißt, da gewinnen sie gerade ziemlich viel an Ansehen bei der Bevölkerung. Dazu muss man wissen, Israel sagt, die Leute sind Terroristinnen und Terroristen und sind deswegen in Gefangenschaft. In den meisten Fällen wurden sie aber ohne Gerichtsurteil ins Gefängnis gesteckt und wenn, dann meist unter Militärgerichtsbarkeit. Das heißt, da gibt es dann keine Unschuldsvermutung oder so. Und ungefähr jeder zweite junge Mann im Westjordanland war schon mal in dieser israelischen Gefangenschaft. Das wird von PalästinenserInnen deswegen als krasse Ungerechtigkeit empfunden und entsprechend steigt da jetzt eben dieses Ansehen für die Hamas, die ja eben die palästinensischen Gefangenen letztlich dafür gesorgt haben, dass die jetzt befreit worden sind.
Am Freitag früh ist die Feuerpause offiziell abgelaufen und die Gefechte wurden laut der israelischen Armee wieder aufgenommen. Und Netanyahu hat auch direkt nochmal bekräftigt, das Ziel sei nach wie vor die militärische Zerstörung der Hamas und natürlich die Befreiung der restlichen Geiseln, die noch dort sind. Außerdem hat er der Hamas vorgeworfen, gegen Vereinbarungen Ruhe verstoßen zu haben, weil eben nicht alle weiblichen Geiseln freigelassen worden sind bis zum Ablaufen der Feuerpause. Und außerdem wurden wohl auch schon vor Ablaufen der Feuerpause Raketen auf Israel abgefeuert.
Aber wie könnte das alles jetzt eigentlich weitergehen? Vor allem, wie lange wird das noch dauern? Das fragen wir Dr. Florence Gaub. Sie ist Zukunftsforscherin, Politikwissenschaftlerin und Militärstrategin, leitet als Direktorin den Forschungsbereich am NATO Defense College in Rom und berät Regierungen und Organisationen. Hi, Florence.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass das klappt. Vielleicht mal so allgemein, ich habe dich das erste Mal in einer Lanz-Sendung gesehen im September und das war ja alles vor den Angriffen der Hamas. Da hattest du über dein Buch geredet, wo es um Zukunft geht, Zukunft als Bedienungsanleitung heißt es und vor allem mit der Frage, wie kann man ohne Angst und mit Zuversicht in die Zukunft gucken, gerade jetzt auch in diesen ganzen Zeiten. Und gleichzeitig bist du ja eben auch Militärstrategin und sprichst regelmäßig zur Ukraine und jetzt eben auch zum Gaza-Krieg. Wie passt denn das zusammen? Also wie kann man zuversichtlich auf die Zukunft gucken und sich gleichzeitig mit diesen heftigen Kriegen beschäftigen?
Also ich glaube, das Erste, was man verstehen muss, ist, dass fast niemand interessiert sich so sehr für die Zukunft wie das Militär. Warum? Weil die sich ja die ganze Zeit gedanklich auf was vorbereiten, was erstens sehr selten passiert und wenn es passiert, dann ist es existenziell. Also es geht um Leben und Tod. Das, glaube ich, ist das Erste, was man verstehen muss. Mhm. Und das Zweite ist, unser Gedanke, also jetzt im Militär, im Sicherheitsbereich ist ja immer, wir wollen vorbeugen. Ja? Also wir wollen, dass eben sowas nicht passiert. Und deswegen muss man einen positiven Grundgedanken haben, muss man daran glauben, dass man so etwas vorbeugen kann oder dass, wenn es passiert, dass man es dann gut zu Ende bringen kann, weil sonst würde man ja überhaupt nicht mehr aus dem Haus gehen. Also es ist quasi wie so eine Art mentale Versicherung, das braucht man, sonst kann man diesen Job gar nicht machen.
Okay, ja, dann gucken wir jetzt mal auf den Gaza-Krieg, um mal direkt reinzustarten. Die Feuerpause wurde ja von beiden Seiten eingehalten in der letzten Woche, sogar länger als ursprünglich geplant und der Gefangenenaustausch hat geregelt stattgefunden. Netanyahu betont jetzt aber immer wieder, das Ziel sei nach dem Ende der Feuerpause weiterhin die Zerstörung der Hamas. Warum kann denn so eine Feuerpause nicht vielleicht der Start von einem Waffenstillstand sein oder zu einem längerfristigen Frieden?
Also ich glaube grundsätzlich, also eine Feuerpause und ein Waffenstillstand ist jetzt eigentlich insofern nicht so ein großer Unterschied. Eine Feuerpause ist einfach kürzer. Mhm. Ein Waffenstillstand, da legt man dann noch mehr Details fest und das kann dann auch ein bisschen länger dauern. Aber es ist jetzt nicht so ein riesiger Unterschied. Eine Feuerpause kann aber zum Beispiel auch einfach nur mehrere Stunden sein oder vielleicht auch mal einen Tag. Und ein Waffenstillstand kann dann vielleicht ja über Tage und Wochen auch gehen. Aber ich glaube, was ich jetzt als positiv interpretiere, dass es überhaupt funktioniert hat mit dem Geiselaustausch, ist, dass beide Seiten vertrauen ja anscheinend der Seite, die das verhandelt hat. Und das ist schon mal eine gute Nachricht, weil man braucht im Konflikt immer eine Person, der alle vertrauen. Also das ist jetzt eine gute Nachricht. Das Zweite zu deiner Frage, warum kann es nicht zu einem Frieden führen? Das kann es natürlich schon, aber nicht sofort. Und was Netanyahu ja gesagt hat, ist Zerstörung der Hamas. Aber wir also die Regierung hat jetzt nicht definiert, was sie damit genau meinen. Also wir als Zuschauer interpretieren dann, okay, jeder von diesen 20.000 Kämpfern muss sterben oder im Gefängnis sein oder sonst irgendwas. Und aber eigentlich kann ja Zerstörung in Anführungsstrichen zum Beispiel auch heißen, dass nur die Führungsregie von Hamas irgendwie ja den Gazastreifen verlässt oder eben getötet wird oder ins Gefängnis geht und die anderen dann entweder den Gazastreifen verlassen oder nur entwaffnet werden. Also da gibt es so eine ganz große Grauzone, was man unter Zerstörung versteht. Und ich glaube, dass tatsächlich da gibt es Verhandlungsspielraum. Und ich glaube, so mittel- bis langfristig bin ich immer noch hoffnungsfroh, dass es zu einem Frieden kommen wird. Ja, aber wahrscheinlich nicht vor Weihnachten und vielleicht auch nicht nächstes Jahr.
Wie glaubst du, wird es jetzt direkt nach dieser Feuerpause weitergehen?
Also noch sind ja auch noch Geiseln dann dort im Gazastreifen. Und solange die Geiseln da sind, heißt es, dass Israel vorsichtig vorgehen wird. Warum? Weil die wollen nicht, die Regierung will nicht, dass die Bevölkerung noch mehr so traumatische Erlebnisse haben hat, wie nach den, also durch die Attentate, dass es vielleicht Videos sehen muss von Geiseln, die hingerichtet werden oder sonst irgendwas. Das heißt, eigentlich sind die Geiseln momentan der Grund, warum alles nicht so schlimm ist, wie es sein könnte. Also nicht so viel, nicht so hart bombardiert wird, so hart zerstört wird. Also ich denke mal, wir sehen jetzt so ein langsames Vorgehen, wie wir es in den letzten Monaten, 6 Wochen gesehen haben, wird es auch erstmal weitergehen. Ne? Und das finde ich, ist keine schlechte Entwicklung, weil je langsamer es vonstatten geht, desto vorsichtiger, desto weniger Menschen sterben und desto mehr, ja, nähert man sich dann einer größeren Lösung an. Also ich weiß, für die Zuschauer ist es schwer zu ertragen, aber je geduldiger man ist, desto besser fürs große Ganze.
Am Anfang war ja auch immer mal wieder die Rede von der Gefahr von einem möglichen Flächenbrand. Das habe ich jetzt in letzter Zeit aber nicht mehr so oft gehört. Also, dass es darum gehen könnte, dass zum Beispiel umliegende Länder wie der Libanon oder der Iran sich an den Kämpfen irgendwie beteiligen könnten. Ist die Gefahr eigentlich immer noch da oder warum wird da nicht mehr so viel drüber gesprochen?
Also, das finde ich gut, dass du das ansprichst, weil also unsere Aufgabe als Leute, die an sowas beteiligt sind, ist ja eben, die Gefahr runterzufahren. Ne? Und vieles davon findet hinter verschlossenen Türen statt. Und natürlich am Anfang war die Gefahr groß, weil man nicht wusste, wie reagiert die Hezbollah im Libanon, wie reagiert der Iran und so weiter. Und da gab es ganz viel Diplomatie hinter verschlossenen Türen, um halt, also sowohl mit Israel, also die Amerikaner, die EU, natürlich auch die Israelis selber und so weiter. Da wurde ganz viel verhandelt, um direkt mal abzuchecken, okay, was ist eure rote Linie, was ist eure rote Linie, wie weit können wir gehen, wie weit können wir nicht gehen. Und das ist eigentlich, dafür ist Diplomatie da, um sicherzustellen, dass eben nicht alles aus dem Ruder läuft. Und das hat man jetzt abgesteckt. Und ich glaube, es ist allen klar. Also Israel muss in jeder Form, in irgendeiner Form reagieren. Aber solange es so fortschreitet wie jetzt, wird es nicht zu einer Eskalation kommen. Also die Gefahr ist, ich würde nicht sagen, komplett ausgeschaltet, aber jetzt erstmal unter Kontrolle.
Okay, du hast jetzt wir haben mit dem Thema Zuversicht reingestartet und wir wollen jetzt mal auch wirklich gucken, wie kann es denn, also was wäre denn eine zuversichtliche Aussicht bei diesem Krieg? Was wäre denn aus deiner Sicht, also was muss denn passieren, damit es in der Region jetzt erstmal zumindest nachhaltigen Frieden gibt?
Also was ganz interessant ist, dass wenn man ich mache ja auch Friedens- und Konfliktforschung, was ja am Ende nichts anderes ist als eine Art von Zukunftsforschung, weil wir wollen Konflikten vorbeugen und verstehen, wie die entstehen. Und was man sieht, ist, dass tatsächlich die Durchbrüche bei Frieden sind immer werden von Leuten gestartet, die selber mit das Schlimmste erlebt haben. Und wenn man in die Geschichte schaut, jetzt zum Beispiel in Europa, Deutschland und Frankreich, klar, da gab es erstmal massive Kriege, ganz viele Opfer, aber auch zum Beispiel alle Fortschritte, die es gegeben hat zwischen den Palästinensern und Israel seit den 60er Jahren, kam immer, weißt du, so Yitzhak Rabin zum Beispiel, die Oslo-Verträge, das war auch ein Militär, oder Charles de Gaulle, der Algerien aus der Kolonialisierung entlassen hat. Also ich glaube, deswegen, man muss jetzt über das Leid von heute ganz kurz hinausschauen und merken, genau die Leute, die das erlebt haben, werden auch in der Lage sein oder haben überhaupt die Vorbedingungen, dann zu erkennen, okay, es muss sich was ändern. Und deswegen denken viele bei uns in der Branche, dass okay, die aktuelle Situation ist, was es ist, aber wenn es eine neue Regierung gibt, sowohl bei den Israelis als auch bei den Palästinensern, dann also von Leuten, die das natürlich jetzt auch miterlebt haben, dann haben wir echt eine Chance, dass wir zurückkommen zu einer Zwei-Staaten-Lösung, dass wir zurückkommen zu einer Lösung, in der sowas nicht wieder passiert. Und deswegen sage ich auch den Leuten jetzt nicht komplett in diese Depression verfallen und denken, oh Gott, nie wird es da Frieden geben. Auf ganz perverse Art eigentlich sind jetzt die Bedingungen für Frieden besser als noch vorher, weil es plötzlich so offensichtlich geworden ist, hier ist ein Konflikt und es kann nicht so weitergehen.
Das finde ich interessant, weil wir hatten Mitte Oktober auch so eine sehr lange Sonderfolge gemacht und eben auch über diese Zwei-Staaten-Lösung geredet. Und da war noch so die Perspektive, okay, das ist jetzt so weit weg, man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Aber jetzt in der letzten Zeit lese ich das auch wieder richtig häufig, dass das wieder stärker als reelle Option irgendwie auf dem Tisch liegt.
Das klingt auf den ersten Blick komisch, aber wenn du es mal, also Konflikte sind ja zwischen Menschen, und wenn du es mal auf die private Ebene runterbrichst und dann und dich vergleichst mit, wenn du dich mit deiner Freundin oder deinem Freund streitest oder deinen Eltern, danach ist der Weg frei für was Besseres, weil alle Karten mal auf dem Tisch sind. Also ich will es jetzt wirklich nicht banalisieren, und die Opfer auf beiden Seiten sind katastrophal, aber tatsächlich ist es so, dass es auf irgendeine Weise da auch was zum Platzen gebracht hat und deswegen ja, da durchaus die Hoffnung besteht, dass es am Ende zu was großem Guten führt. Und das wäre ja schön, weil dann hätten diese Opfer zumindest einen guten Sinn gehabt, ja, dass es ultimativ dann sowas nicht mehr gibt.
Voll, das erinnert mich voll, weil du das gerade gesagt hast, sorry, dass ich jetzt wieder Geschichten aus irgendwie meiner Israel-Zeit, ich war im September halt in Israel und habe in Jericho, also im Westjordanland, mit so ein paar Palästinensern auch in so einem Pool gesessen. Und da hat auch einer erzählt, also voll die dramatische Geschichte, wie der als Teenager protestiert hat oder Steine geworfen hat beim Bau der Mauer da. Und dann wurde sein Freund erschossen halt vom israelischen Militär. Dann war er aber irgendwie, also dieser Palästinenser, 10 Jahre später in Tel Aviv, wo er eigentlich nicht sein durfte, aber er hat es irgendwie dahin geschafft, hat sich dann mit ein paar Leuten, auch mit Israelis, angefreundet. Und da wurde dann ein Freund von ihm, so wie hat er es zumindest erzählt, von den Palästinensern quasi umgebracht. So, also er hat so auf beiden Seiten das Leid erfahren und der hat daraus so voll das Positive irgendwie rausgezogen und hat versucht, total zu vermitteln. Auch das wieder, er ist die einzige Quelle, also ich kann das nicht bestätigen, dass das wirklich passiert, aber er meinte halt, dass er so einen Gesprächskreis mit den Siedlern vor Ort irgendwie versucht zu etablieren und mit denen da ins Gespräch kommt. Das fand ich irgendwie so eine, also so überraschend, aber auch gleichzeitig zumindest irgendwie da so eine hoffnungsvolle Geschichte, dass das voll zu dem passt, was du gerade sagst, mit aus dem größten Leid entsteht dann vielleicht der Frieden.
Was ich mich bei der ganzen Sache noch frage, ich weiß nicht, ob ich damit vielleicht auch komplett daneben liege, aber ich habe das Gefühl, es wird ja schon sehr viel auch immer wieder über die Haltung der westlichen Staaten diskutiert. Alle ringen sich irgendwelche Statements dazu ab. Wie groß ist denn die Rolle der westlichen Staaten für so ein mögliches Friedensszenario?
Also der wichtigste Akteur ist natürlich sind die USA. Denn die USA, also erstens, das ist eine Supermacht, die haben die meisten Ressourcen, die haben die meisten Diplomaten, die haben aber auch das größte Vertrauen auf allen Seiten, eben weil sie schon so lange da involviert sind. Natürlich auch Misstrauen zum Teil, ja, aber sie genießen bei den Israelis auf jeden Fall viel mehr Vertrauen als wir als Europäer. Das hat natürlich historische Gründe. Ich rede jetzt noch nicht mal nur vom Holocaust, sondern Europa, wenn man so will, hat ja den Antisemitismus eigentlich erfunden. Also wie gesagt, nicht nur in Deutschland. Und dann ist es auch so, dass jetzt in der ganzen Geschichte der Staatswerdung Israels waren die Europäer latent eher auf der Seite der Palästinenser. Also es war die Venedig-Deklaration aus 1980 von der EU, die erstmals anerkannt hat, dass die Palästinenser ein Recht auf einen eigenen Staat haben. Das hat den Israelis damals nicht gefallen, den Amerikanern auch nicht. Im Großen und Ganzen finden wir natürlich, hat es dann doch was dazu beigetragen, dass Frieden vielleicht in greifbarere Nähe gerückt ist. Aber ich würde mal sagen, wir als Europäer sind so in der zweiten Reihe. Also die ersten ganz vorne sind natürlich die USA.
Was ist denn zum Abschluss noch die realistischste Option, was mit dem Gazastreifen selbst passiert?
Also es gibt drei Möglichkeiten. Die erste ist der 2005 jetzt so da gewesen. Also sprich, die Israelis haben sich zurückgezogen aus dem Gazastreifen, sind nicht mehr dort präsent, aber haben eben von außen total abgeriegelt. Diese Option besteht nicht mehr, weil diese Option hat dazu geführt oder nicht dazu geführt, aber unter diesen Umständen sind diese Attentate passiert. Die zweite Option ist eben das von vor 2005, also man geht wieder rein und besetzt es und das ist natürlich kostenintensiv, ressourcenintensiv und da gab es ja auch einen Grund, warum die Israelis sich zurückgezogen haben 2005, weil es eben immer wieder geclasht hat zwischen den Palästinensern, der Bevölkerung und den Soldaten. Und dann gibt es eben die dritte Option und das ist tatsächlich, man gibt die Verantwortung für den Gazastreifen einer palästinensischen Regierung. Und das ist das, was ich vorhin sagte, das wissen auch die Israelis, dass ultimativ ist es in ihrem Interesse, dass jemand anders den Gazastreifen verwaltet und nicht sie und zwar auch nicht die Hamas. Ja? Und dafür brauchen wir jetzt noch ein bisschen Zeit. Dafür brauchen wir halt eine andere palästinensische Regierung, eine, die ja auch die Israelis vertrauen. Und ja, also wie gesagt, auch wenn es wehtut, dabei zuzuschauen, eben Stichwort wieder Zukunft, die beste Zukunft entsteht halt mit Geduld und Spucke. Also man muss eine Vision haben, man muss darauf hinarbeiten, man muss dran festhalten, man muss durch die Frustrationen durchlaufen. Und das gilt sowohl, jetzt sage ich mal, für die private Zukunft als auch für so eine geopolitische wie im Gazastreifen. Und
von wie viel Zeit sprechen wir da?
Also ich denke mal irgendwas zwischen 1 bis 5 Jahren jetzt für einen großen Friedensabschluss. Ja, jetzt nicht jetzt nur für den Gazastreifen. Ich glaube, die militärischen Handlungen im Gazastreifen sind wahrscheinlich im Frühjahr dann schon vorbei. Und dann wird es wahrscheinlich irgendeine Übergangsperiode geben, bis sich das alles gesettelt hat. Wer wie was regiert, was für Abkommen gibt und so weiter. Da brauchen wir noch ein paar Jahre. Aber ich denke mal, militärisch ist es im Frühjahr vorbei, spätestens.
Militärstrategin Dr. Florence Gaub, vielen Dank.
Dankeschön. Gerne.
Leroy hört auf. Leroy ist ja ein riesengroßer YouTuber in den letzten Jahren gewesen mit seinen Interviews und er hat am Dienstagabend in einem übereinstündigen Video angekündigt, dass er mit YouTube aufhören will. Bekannt geworden ist er eben vor allem mit diesem Format Leroy will's wissen. Also in den letzten 5 Jahren hat er das gemacht. Bis Anfang des Jahres hat er das auch noch als Funkformat gemacht. Danach hat er den Kanal ohne Funk weitergemacht. Und in seinen Videos hat er oft mit Menschen eben mit besonderen Schicksalen gesprochen. Es gab aber auch so Videos, das Treffen, das waren so Gegenüberstellungen von Personen mit unterschiedlichen Einstellungen zu einem Thema, die dann eben über dieses Thema diskutiert haben. Und vor allem für diese Gegenüberstellungen gab es immer wieder heftige Kritik. Und in den letzten Monaten, gerade so im Sommer und jetzt in den letzten Wochen auch nochmal ganz extrem, ist diese Kritik immer lauter geworden. Bisher hat er dazu geschwiegen. Jetzt gab es aber eben dieses Statement und da hat er sich zu ziemlich vielen Punkten geäußert.
In dem Video blickt er erstmal zurück auf die Geschichte von seinem Kanal und über 300 Videos. Aber wie gesagt, er geht auch auf Kritikpunkte ein. Und ein riesiger Aufreger, den ich auch ziemlich intensiv mitverfolgt habe, weil wir das halt eben auch auf dem Funk-Kanal mitbekommen haben, auf Instagram, war das Video Transfrau trifft AfD-Politiker. Und in dem Video hat der AfD-Politiker einfach ziemlich viele, tatsächlich einfach falsche Aussagen über Transpersonen getroffen. Und Leroy als Moderator von dem Gespräch hat hier einfach, also in dem Video zumindest, einfach uneingeordnet so stehen gelassen. Und es wurden zwar so im Nachhinein dann noch Bauchbinden mit Fakten eingeblendet, aber man muss sagen, dass man sowas ja oft nicht liest, wenn gleichzeitig auch noch ein Gespräch läuft und dass natürlich das Gehörte eher hängen bleibt als das, was man vielleicht zusätzlich noch lesen kann. Ja. Aber ja, also Leroy selbst hat in diesem Video keinen Kontext geliefert und das hat natürlich den Eindruck gemacht, als wäre diese Transfrau einfach komplett ungeschützt diesen diskriminierenden Aussagen von dem Politiker so ausgesetzt gewesen und hat dementsprechend für recht viel Kritik gesorgt. Und jetzt in seinem neuen Video hat aber Leroy Szenen veröffentlicht, die nicht im finalen Video drin waren. Und darin sieht man nämlich, dass er schon eingegriffen hat und dem AfD-Politiker auch voll seine Meinung gesagt hat, seine persönliche. Die hatten sich aber in der Redaktion halt eben dafür entschieden, das später rauszuschneiden. Und Leroys Argument ist, er wollte, dass sich die Leute von den stärkeren Argumenten überzeugen lassen und seine eigene Meinung da halt rauslassen. Und ja, offenbar hat er sich Gedanken gemacht. Er räumt es im Nachhinein als Fehler ein. Sein Learning daraus aber auch ist, keine PolitikerInnen mehr einzuladen und denen keine Plattform mehr zu geben, weil die würden eigentlich sowieso immer nur Werbung für sich selbst machen wollen.
Genau, es gab noch mehrere andere Videos, die sehr viel Kritik ausgelöst haben. Auch darauf ist er so ein bisschen eingegangen. Zum Beispiel gab es ein Gespräch mit einem Zeitzeugen vom Stauffenberg-Attentat 1944, der heute 100-Jähriger sagt, dass er damals Hitler bewacht habe. Oder es gab das Video Zoophila trifft Tierschützer. In beiden Fällen war der Vorwurf, dass Leroy das Gesagte nicht genügend eingeordnet hätte. Und ja, auch das räumt er zum Teil ein. Und er geht aber nicht nur auf seine Fehler ein, sondern er fängt auch gleich, er shootet auch noch so ein bisschen in die Richtung von verschiedenen anderen großen oder ehrlicherweise den größten Influencern und Streamern. Ja. Einmal in Richtung Montana Black. Also Montana Black, riesengroßer Streamer, hatte sich damals schon öffentlich über dieses Video mit dem zu vielen Menschen aufgeregt und Leroy quasi zum Mittäter erklärt. Dieses Wort hat er benutzt, weil er diesem Mann eine Plattform geboten habe. Ja, dafür gibt es in diesem Video von Leroy jetzt eben Payback und Leroy wirft Montana Black indirekt vor, als Streamer von Glücksspiel mitverantwortlich für den Suizid von Spielsüchtigen zu sein. Tatsächlich hat sich Montana Black jetzt auch dazu wieder geäußert und hat sich auch entschuldigt, dass er ihn Mittäter genannt hat und sieht die Kritik mit dem Casino-Streams nicht ein, weil das ja so lange in der Vergangenheit liegen würde und er das eh schon als Fehler benannt hätte und so. Wo man aber auch sagen muss, er macht auch nach wie vor Glücksspiel-Content, aber das nur nebenbei. Dann ging es auch noch in dem Video um Rezo, auch ein großer YouTuber, der hatte Leroy mal in einem Stream vorgeworfen, Werbung für Casinos und Glücksspiel zu machen, wobei man da auch sagen muss, es war ein Stream und er hat selber, also Rezo hat selber gesagt, er weiß es gerade nicht so genau und hat dann das vorgelesen, was in seinem Chat eben kam. Das heißt, aus meiner Sicht war relativ klar, dass das jetzt nicht ein recherchierter Beitrag oder sowas war, sondern dass er das da eben irgendwie einfach gesagt hat. Aber ja, es wurde gesagt und Leroy wurde unwidersprochen und ohne Statement von Leroy und so, wurde mit Casino-Glücksspiel in Verbindung gebracht. Und diesen Vorwurf weist Leroy zurück und zeigt in seinem Video auch Beweise, wobei man auch sagen muss, die werden auch wieder kritisiert.
Ja, man könnte jetzt glauben, dass diese ganzen Shitstorms vielleicht Grund sind dafür, dass er aufhört. Aber er sagt, er würde nicht wegen der Kritik aufhören, sondern er wolle sich bewusst aus der Öffentlichkeit zurückziehen, weil ihm auch einfach so der Druck im Privatleben zu viel sei. Also es war wirklich extrem viel Inhalt am Stück.
Ja.
Und ja, vor allem die Aufarbeitung von verschiedenen Kritikpunkten, aber schon auch sehr viel Eigenlob, finde ich, für alles, was er so geschafft hat, für alle seine UnterstützerInnen und so. Und ganz am Ende nochmal der Aufruf, Social Media ist nicht so wichtig, verbringt mehr Zeit offline.
Eigenlob ist aber ein fieses Wort. Ich find, ja, klar, es ist Eigenlob, aber er hat sich halt auch was Krasses aufgebaut. Man muss schon auch sagen, er war ja lange Zeit, würde ich sagen, auch einer der beliebtesten YouTuber, die auch einen krassen Aufstieg hingelegt haben, weil er eben, also es stimmt ja einfach, er hat halt vielen Leuten eine Plattform geboten, ihre Probleme zu zeigen, die ja auch wirklich ernsthafte, große Probleme sind, von ja, was Glücksspiel bis irgendwelche Krankheiten, Behinderungen, Leute auf der Flucht, Leute in schlimmen Situationen, Leute, die armutsbetroffen sind und so weiter. Also er hat wirklich sehr vielen Menschen mit sehr vielen sozialen und generellen Problemen eine Plattform geboten und das finde ich einfach ultra wichtig für eine Gesellschaft, dass man eben solche Leute hört, dass man die verschiedenen Perspektiven von verschiedenen Menschen und vor allem auch Leuten hört, die eben nicht ganz oben in der Gesellschaft stehen und eh eine laute Stimme haben und so. Und das hat das schon aufgebaut und das, glaube ich, kritisiert auch niemand, weil das einfach wirklich stark war eine Zeit lang. Es waren dann halt immer diese konfrontativen Sachen, wo dann eben aus meiner Sicht so die journalistische Kompetenz wahrscheinlich nicht gegeben war. Er sagt selber, er ist gar kein Journalist. Ich würde sagen, er arbeitet aber journalistisch und da muss man dann eben auch die Regeln beachten. So ist egal, wie man sich dabei nennt. Aber das wird eben breit diskutiert. Ich glaube, ich hab mir wirklich viele Statements und so dazu angeguckt und durchgelesen, auch bei Twitter und in TikTok und so weiter, wurde das viel diskutiert, dieses Statement von Leroy. Es gibt ganz viele Reaktionsvideos darauf. Und ich habe das Gefühl, viele haben ganz unterschiedliche Meinungen dazu, ja. Je nachdem, von wo man so kommt. Manche sagen, dem Montana Black Bar, da hat er auf jeden Fall recht. Dann gibt es aber natürlich die Unterstützer-Bubble von Montana Black, die sagt, nee. Ich glaube, was man so als Hauptlearning daraus mitnehmen kann, ist, dass es klug ist, sich zu Fehlern zu äußern, weil, also bei ganz vielen Sachen war es halt erstmal sehr positiv für die Öffentlichkeit, glaube ich, mal zu hören, wie Leroy das sieht. Und mit vielen Sachen konnte er auch was wirklich Gutes erwidern. Und allein, ja, mal so eine, also zu hören, was er für ein Learning daraus gezogen hat. Zum Beispiel, dass er keine Politiker mehr interviewt und so, dass er sich da eben nicht sieht, dass er Fehler gemacht hat, dass er selber denkt, er hätte mehr Einordnung geben müssen. Das ist ja schon mal super positiv. Ich würde halt sagen, und das ist aber auch ehrlicherweise ein Learning, dass Funk wurde am Anfang, als Funk gegründet wurde, ja auch viel kritisiert, dass der Umgang mit Fehlern manchmal nicht perfekt läuft. Und sowas muss man, glaube ich, auch einfach lernen. Und wir sind, würde ich als Netzwerk zumindest mittlerweile sagen, sehr stark dabei, Fehler dann auch aufzuarbeiten, transparent zu machen und richtig zu stellen. Und ich finde, das ist einfach ein positiver Wert, der einen Überwindung kostet, der aber eine Stärke ist. Und hätte Leroy das immer schon bei der Kritik gesagt, also nicht jetzt so in einem Video mal kurz zusammengefasst alles, sondern halt nach dem AfD-Politiker-Video relativ schnell halt gesagt, ey, sorry, ich war da überfordert, ich wollte halt die Diskussion nicht als Moderator irgendwie beeinflussen und ich habe aber jetzt das Learning daraus gezogen, dass ich nicht mehr Politiker interviewe, dann wäre die ganze Situation nie so eskaliert, diese ganze Kritikwelle und so, das wäre alles anders passiert, glaube ich. Und deswegen ist es immer eher eine Stärke, zu seinen Fehlern zu stehen.
Ja, aber mir fehlt trotzdem so ein bisschen ein Punkt, den er nicht so aufgearbeitet hat, weil viel Kritik ging ja vor allem gegen diese Gegenüberstellungen, die zum Teil dann auch wirklich einfach für mich oder ich glaube für viele Außenstehende so ein bisschen clickbaity gewählt waren. Also es wurden dann tatsächlich Leute zusammen in einen Raum gesetzt, wo man dachte, so das kann nur schief gehen. Und es werden aber ganz viele Leute auf diese Überschrift draufklicken, weil es eben so krass ist und so polarisierend. Und ja, auch wenn er sagt, er ist irgendwie kein Journalist, finde ich, muss er da trotzdem auch so ein bisschen gucken, so welche Auseinandersetzungen machen hier überhaupt noch Sinn, welche Diskussionen und welche sind einfach nur noch so ein bisschen so sensationslustig und kitzeln so die Voyeuristen in uns raus. Und das finde ich eigentlich auch den allergrößten Kritikpunkt an ihm überhaupt und auf den ist er nicht eingegangen. Also klar, auf die einzelnen Aufreger schon und wie er die gehandelt hat, fand ich auch gut und auch transparent und spannend und finde ich fein so. Aber auf die Art und Weise, wie am Ende so Videos ausgewählt wurden und wie Schlagzeilen gemacht wurden, das hat mir noch ein bisschen gefehlt.
Ja, ganz persönlich würde ich auch sagen, da fehlten viele Kritikpunkte, wie du sagst. Und bei manchen Sachen erklärt sich das dann halt auch nicht. Also wenn er selber das als Fehler sieht, dass dieser Nazi-Typ, dieser Leibwächter von Hitler, wie er ihn im Titel genannt hat, gar nicht der Leibwächter war. Dieser Titel, den kann man ja sofort ändern, wenn man merkt, das war ein Fehler. Hat er aber halt sehr lange nicht gemacht. Auch diese, also wenn er sieht, okay, es wird dem Geschichtsrevisionismus vorgeworfen und Hitler wird hier in einem Bild gezeigt, das vielleicht sehr positiv ist, da ist vielleicht nicht so gut in so einem Video, was halt über 1 Million Menschen sehen, dann kann man dieses Video auch runternehmen und eben nochmal eine andere Version hochladen oder sonst irgendwas. Also,
also Einordnung ist halt einfach wichtig und von der gab es ein bisschen zu wenig.
Ja, und deswegen hat Leroy jetzt gesagt, er wird keine Videos mehr machen. Mal gucken, wie lange das anhält. Dafür ist aber Unge jetzt wieder da, über den wir vor einem halben Jahr auch gesagt haben, dass er sich von YouTube oder von Twitch zurückzieht. Einer der größte Twitch-Streamer lange Zeit.
Aber das heißt ja wahrscheinlich, dass es ihm besser geht, oder? Weil er hat sich ja wegen mentaler Gesundheit zurückgezogen.
Voll.
Ja. Die Horrordroge kommt gerade langsam nach Deutschland. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen alarmierend, aber es könnte wirklich ein echt ernstes Problem werden. Und zwar geht es um Fentanyl. Fentanyl ist eigentlich ein Schmerzmittel, also ein Opioid, und das ist ungefähr 50 bis 100 Mal so wirksam wie Heroin.
Ja, und bisher, wenn man darüber hört, hört man das immer aus den USA. Da ist es so ein größeres Ding einfach schon. Da spricht man eben schon länger von der schlimmsten Opioidkrise. 2022 sind in den USA daran 107.000 Menschen an den Folgen von Opioiden gestorben. Davon etwa 70.000 wegen Fentanyl. Und ich habe jetzt auch mehrfach gelesen, dass diese Droge damit in der Altersgruppe der 18- bis 45-Jährigen die häufigste Todesursache überhaupt sei. Also wirklich krass. In Europa ist es bisher eher selten. Hier ist zum Beispiel Heroin noch viel verbreiteter. Das könnte sich aber bald ändern. Größter Heroinlieferant für Europa ist nämlich Afghanistan, weil da der Schlafmohn angebaut wird. Und da haben ja vor 2 Jahren die Taliban die Macht übernommen und 2022 ein Verbot für diesen Schlafmohnanbau verhängt, das wohl sehr strikt auch durchgesetzt wird. Und wenn dadurch jetzt weniger Heroin nach Europa kommt, könnte so eine Marktlücke entstehen. Und viele befürchten, dass eben Fentanyl diese Marktlücke schließt und ja dann eben auch in Europa einrückt.
Das alles ist jetzt natürlich nur ein Blick in die Zukunft. Also wir können nicht voraussehen, was passiert. Aber wenn man es jetzt schon so ein bisschen absehen kann, dann fragt man sich natürlich auch, ist Deutschland da irgendwie drauf vorbereitet? Und genau das fragen wir jetzt Maria Kuban von der Deutschen AIDS-Hilfe. Sie leitet da unter anderem ein Drug-Checking-Projekt, bei dem Heroin auf Fentanyl getestet wird. Hi Maria.
Hallo, danke schön für die Einladung.
Erstmal ganz kurz zum Anfang. Was ist ein Fentanyl genau? Also warum ist es so gefährlich?
Ja, vielen Dank, dass ihr es so fragt, weil tatsächlich habt ihr schon zwei ganz verschiedene Ebenen oder Arten angesprochen. Also Fentanyl ist generell immer erstmal ein synthetisch hergestelltes Opioid, was immer deutlich potenter ist als Heroin und auch Morphium. Potenter bedeutet erstmal stärker in der Wirkung, aber konkret auch, dass die letale, also die tödliche Dosis wesentlich geringer ist. Man kann sich das daran immer, finde ich, sehr gut vorstellen. Um sich mit Heroin tödlich überzudosieren, braucht ein in Anführungsstrichen normalgewichtiger, gesunder, erwachsener Mensch, der opiat-naiv ist, also der nicht konsumiert, 200 Milligramm für eine tödliche Überdosis Heroin. Bei Fentanyl sind 2 Milligramm, also ein Hundertstel davon.
Also ich habe das mal gehört, dass das so diese Bleistiftspitze an Pulver
ist. Genau, das ist die berühmte Bleistiftspitze und das ist das, was es so gefährlich macht als Beimengung. Und da nochmal kurz zurückzukommen, Fentanyl gibt es in zwei Formen und zwar einmal als pharmazeutisch hergestelltes Medikament, also was in der Schmerzbehandlung oder auch im Indikationsbereich der Onkologie eingesetzt wird und als zweites eben illegal hergestelltes Fentanyl, zum Beispiel in Pulverform, was eben den, auf dem Schwarzmarkt erhältlich ist und unter anderem auch Heroin beigemengt werden könnte, beziehungsweise auch schon wird, zum Beispiel in Kanada. Aber dazu vielleicht später.
Warum ist denn jetzt, also das ist ja so in den USA schon so eskaliert, diese Krise. Warum ist denn das da so ein Thema und hier nicht?
Genau, also in den USA geht die Opioidkrise auf die leichtfertige Verschreibung von einem Medikament zurück, was eben von der Pharmafirma Purdue, ich habe leider vergessen, wie man den Namen ausspricht, Purdue, die haben versprochen, dass sich das bei dem Medikament um das erste opioidhaltige Schmerzmedikament handeln würde, was nicht süchtig macht. Denn schon lange, wir kennen es auch von Morphium und so, ist es bekannt, dass eben die Opioide so abhängig machen. Und diese Firma hat versprochen, bei Fentanyl wäre das nicht so. Das hatte zur Folge, dass dieses Medikament sehr breit beworben wurde. Also auch wirklich absurd mit Kuscheltieren und Riesenplakaten und Gummibärchen, alles zu diesen Pillen. Und viele Menschen aus der Mitte der Gesellschaft haben dieses Medikament erhalten, was natürlich nach einem Ende von der ursprünglichen Indikation, also zum Beispiel einem Schmerz wegen eines Sturzes oder so, einfach abgesetzt wurde. Und die Menschen sind dann abhängig geworden, so wie im Prinzip alle Menschen abhängig werden, die eben Opiate oder Opioide nehmen oder bekommen. Und sind dann in die aus der Mitte der Gesellschaft in die Illegalität gerückt. Also Menschen, die vorher überhaupt nichts mit Opiaten zu tun hatten, die auch nichts mit Drogen zu tun hatten, nichts mit Sucht, sind dahin abgerutscht. Und dann sind sie auch aus dem Behandlungssystem und dem Gesundheitssystem rausgefallen. In Kanada ist es eine ganz andere Situation. Ich würde da auf kurz zu sprechen kommen, weil es die ist, um die wir uns hier auch in Deutschland, sage ich mal, Sorgen machen, also und die wir hier vermeiden wollen. Hier wurde nämlich der Markt bewusst umgestellt, und zwar durch die Beimengung von Fentanyl nach und nach ins Straßenheroin. So wurden dann die KonsumentInnen eben peu à peu an das stärkere Opioid gewöhnt, und heute gibt es da überhaupt gar kein Heroin mehr. Es wurde komplett vom Markt verdrängt und ist eben auch nicht mehr die bevorzugte Substanz. Das Ergebnis sind also zum einen sehr, sehr viele Menschen, die fentanylabhängig sind, und auch dort eine extrem hohe Zahl an Drogentodesfällen.
Kann man dann sagen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen falsch, aber kann man sagen, dass Heroin besser als Fentanyl ist? Also das ist irgendwie für mich die falsche Schlussfolgerung, aber es klingt so.
Das ist tatsächlich das Absurde, und da würde ich auch gleich auf Afghanistan zu sprechen kommen. Es ist irgendwie so eine ambivalente, paradoxe Situation, dass man sagt, Heroin ist die gute Droge. Aber man muss sagen, an Heroin sind Menschen seit vielen Jahrzehnten gewöhnt. HeroinkonsumentInnen kennen die Dosis, die sie nehmen, wissen zum Beispiel, wie sieht diese Menge aus? Also wie viel Substanz kaufe ich täglich, konsumiere ich täglich? Und die Gefahr ist, dass sie, also man kann Fentanyl überhaupt nicht einschätzen, beziehungsweise kann sie nicht mit den gleichen Maßstäben einschätzen. Wir haben von der Bleistiftspitze gesprochen als tödlicher Dosis. Das sind komplett andere Verhältnisse. Und auch wenn es absurd klingt, muss man sagen, wir wünschen uns nicht, dass die Taliban mit ihrem Verbot erfolgreich sind. Das klingt verrückt. Und natürlich würde ich das dabei auch nicht ganz belassen, da stecken immer ganz viele andere Schicksale noch dahinter. Aber es birgt zumindest die Gefahr, wenn die Menschen hier nicht vorbereitet sind, dass ein synthetisches Opioid an die Stelle von Heroin tritt, was die Menschen lange gewöhnt sind. Denn die Nachfrage würde sich durch eine Verknappung des Angebots von Heroin nicht ändern.
Hältst du das denn für ein realistisches Szenario? Weil es klingt so wie so eine logische Schlussfolgerung: wenn es kein Heroin mehr gibt, dann muss irgendwas anderes nachkommen, und das ist dann eben Fentanyl. Aber ist es so logisch, dass das kommt, oder ist es auch nur vielleicht erstmal eine Warnung und es könnte auch einfach gut ausgehen?
Also im Moment deutet ja einiges darauf hin, dass die Taliban den Anbau verknappen wollen. Es gilt aber abzuwarten, ob das einfache Abbrennen von Mohnfeldern, also jetzt einmaliges Abbrennen von Mohnfeldern, vielleicht nur ein plakatives Politikum ist oder auch tatsächlich Substanz hat und dann sich daran äußern wird, dass weniger Mengen von Heroin nach Deutschland kommen. Die nachhaltige Einschränkung des Mohnanbaus würde für Afghanistan nämlich auch bedeuten, dass sie ihre Stellung als Hauptexporteur von Opium wirklich aufgeben würden. Und das macht da ja auch einen großen Teil des Bruttoinlandsprodukts beziehungsweise des tatsächlichen Umsatzes aus.
Das habe ich mal gehört, dass quasi der Schlafmohnanbau für Afghanistan das ist, was so die Autoindustrie für Deutschland ist. Also so eine riesige Wirtschaftskraft. Und ich finde, sowas sich mal zu vergegenwärtigen, ist irgendwie krass.
Ja, total. Und es ist ja auch die Frage, was passiert anstelle dessen. Also jetzt gerade sind ja die Satellitenaufnahmen zum Beispiel, die man finden kann dazu, was da jetzt abgebrannt wurde, da entstehen jetzt angeblich Weizenfelder. Und ja, es wäre natürlich schön. Es gab auch schon viele Projekte, in denen versucht wurde, Bauernfamilien, die irgendwie Opium angebaut haben, dann Rosenöl anbauen zu lassen, so, und zu versuchen, damit in eine sichere Struktur und so weiter zu bringen. Aber wie man das mit einem ganzen Land, was, wie du sagst, sein Auto verkauft quasi, sozusagen drüber organisiert oder auch strukturiert, ist natürlich total fraglich. So, ich bin dafür keine Expertin. Ich erlaube mir nicht ich finde die Einschätzung, passiert das wirklich, da passiert das nicht, müssen andere Leute machen. Auf jeden Fall ist es für mich ein sehr realistisches Szenario, aus welchen Gründen auch immer Heroin verknappt würde an der Verfügbarkeit, würden an die Stelle andere Opioide treten. Und das sind, sage ich mal, im besten Fall Substitute. Das heißt, im besten Fall finden Menschen den Weg ins Gesundheitssystem. Im schlechtesten Fall sind es hochpotente synthetische Opioide, die unkontrolliert auch auf dem Schwarzmarkt unterwegs sind, von denen die Leute wenig wissen.
Aber nochmal ganz kurz zu dem Fentanyl. Wer könnte denn ein Interesse daran haben, dass das sich jetzt in Europa durchsetzt? Also die Pharmaindustrie ist hier ein bisschen anders geregelt. Es gibt ja auch sicher Gründe, warum es bisher zum Beispiel dieses Medikament nicht nach Europa geschafft hat, weil hier ja auch einfach andere Standards herrschen. Aber wer steckt dann da noch dahinter oder wer könnte das forcieren, dass das jetzt seinen Weg hierher findet?
Also wie gesagt, ich würde auf jeden Fall unterstützen. Generell muss man natürlich schon sagen, dass Fentanyl in Europa angekommen ist, auf jeden Fall. Also es ist auch eines der allerbeliebtesten Schmerzmedikamente in Deutschland. Auch da kann man zumindest kritisch drauf gucken auf die Verschreibungszahlen von Fentanyl in Deutschland. Es ist ja auch schon seit vielen Jahren sind Fentanyl-Pflaster, die eben zum Beispiel auch im palliativen Bereich oder auch im geriatrischen Bereich viel eingesetzt werden, auch in Altenheimen und so ausgegeben werden. Und auch dort, also wir hatten auch 2022 knapp 200 Tote in Deutschland durch Fentanyl und Fentanylbeteiligung. Und es ist auf jeden Fall eine Substanz, die konsumiert wird. Wenn wir über illegal hergestelltes Fentanyl reden, was ja wie gesagt auch mehr das ist, worum man sich jetzt expliziter Sorgen machen muss, weil, nochmal ganz zurück, das pharmazeutisch hergestellte Fentanyl wird, auch wenn es sozusagen missbräuchlich konsumiert wird, wird es bewusst und freiwillig genommen. Die Leute wollen diese Substanz konsumieren. Und das Gefährliche beim illegal hergestellten Fentanyl ist vor allem der Fall, dass es beigemengt wird. Und jetzt die Frage, warum ist es eine attraktive Beimengung? Es ist eine attraktive Beimengung, weil man durch die hohe Potenz zum Beispiel statt 100 Kilo Heroin nur noch 1 Kilo oder sogar nur noch 100 Gramm schmuggeln muss. Es ist einfach aus der Schmuggelperspektive viel einfacher, den gleichen Verkaufswert auch von auf dem Schwarzmarkt zu erzielen durch eine sehr kleine und leichter zu transportierende Menge.
Okay, also wir fassen zusammen, Fentanyl gibt es schon in Europa und in Deutschland, aber es könnte eben noch viel krasser werden. Stellt sich mir natürlich die Frage, wie gut ist denn Europa oder wie gut ist Deutschland darauf vorbereitet?
Also wir sind ein bisschen vorbereitet, zumindest sowohl in Europa als in Deutschland, würde ich sagen. Es gab vor einigen Jahren einen Zusammenschluss in Europa von ExpertInnen, die sich dem Thema gewidmet haben. Das heißt SO Prep Project. Da haben sich viele Leute gefragt, was können wir aus den Situationen in Kanada lernen und auch aus der in Estland. Da gab es nämlich schon vor 20 Jahren das gleiche Problem, was aber auch überwunden wurde. Und was müssen die europäischen Länder jetzt machen? Daraus wurde auch so ein Toolkit erarbeitet und Die Schlussfolgerung war, die Länder müssen sich jetzt auf Fentanyl vorbereiten, weil keine Droge hat vor Ländergrenzen bekanntermaßen irgendwie Halt gemacht. Und da muss man einfach sich darauf vorbereiten. Und Deutschland hat sich zum Beispiel auch vorbereitet durch dieses das, was du angekündigt hast als Drug-Checking-Projekt. Das ist ein Projekt, in dem wir in Drogenkonsumräume Schnelltests zur Verfügung gestellt haben, um HeroingebraucherInnen anzubieten, das eben auf eine Beimengung von Fentanyl zu testen. Und das ist das Projekt hatte nicht nur das Ziel, eben Erkenntnisse zum Vorkommen zu gewinnen, sondern auch zu sensibilisieren. Und zwar sowohl das Hilfesystem als auch die KonsumentInnen. Und das ist in dem Projekt gelungen. Und sowas muss man einfach weitermachen. Da sind jetzt auch die Länder und Kommunen gefragt, da dran zu bleiben. Also vor allem Schnelltests auch vor Ort anzubieten auf die besagte Substanz, aber vielleicht auch noch auf andere synthetische Opioide, solange es noch kein Drug-Checking gibt. Weil das zu implementieren, vor allem auch im Bereich von Drogenkonsumräumen, ist noch, glaube ich, ein zumindest längerer Weg, wenn es auch leider so sein wird. Aber Schnelltests sind eine Möglichkeit, dem vorwegzugreifen. Wir brauchen eine flächendeckende Versorgung mit Naloxon. Das ist das Notfallmedikament, was in kürzester Zeit eine Überdosierung rückgängig machen kann und auch bei Fentanyl wirkt. Und es sind noch viel zu wenig Menschen, die Heroin oder Opiate gebrauchen, in Deutschland damit ausgestattet. Und wir brauchen einen niedrigschwelligen Zugang zur Substitution, und zwar flächendeckend. Es müssen Menschen überall in Deutschland, egal ob sie in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Land wohnen oder in Hamburg in der Großstadt, die Möglichkeit haben, einen Zugang zur Substitutionsbehandlung zu bekommen und so einen sicheren Umgang mit, also auf sicherem Wege eben mit Opioiden substituiert werden. Wir haben natürlich Sorgen, dass jetzt durch die Sparmaßnahmen des Bundes, dass es da in Zukunft auch Einsparungen im Bereich der Suchthilfe geben wird. Aber wir möchten davor warnen, die bestehende Struktur und die nötige Ausbauung durch Mitteleinsparungen zu schwächen. Und besonders jetzt, da die Gefahr so greifbar ist, müssen rationale drogenpolitische Entscheidungen getroffen werden, anstatt moralgeprägte Debatten zu führen. Das bedeutet konkret, dass alle Bundesländer die Einrichtung von Drogenkonsumräumen als Safe Space realisieren müssen und dass es eben solche flächendeckende Versorgung gibt, von der ich schon gesprochen habe. Wir hoffen sehr, dass man da dranbleibt.
Das Problem ist schon in der Politik angekommen, zumindest, und es gibt zumindest irgendwie Bewegung, aber du sagst, es ist zu langsam und es könnte auch sein, dass es wieder runterpriorisiert wird.
Naja, wir sehen auf jeden Fall, dass gerade im Bereich von Substanzkonsum, von Drogen, dass die Debatte so geprägt ist von einem Menschenbild, was und von diesem Prohibitionsgedanken, der einfach, die letzten Jahrzehnte haben gezeigt, es funktioniert nicht, es ist erfolglos. Es sterben jedes Jahr viele Menschen, sterben auch in Deutschland jedes Jahr tausende Menschen an Drogen und Überdosierung. Und das alles ist sicherlich zum Teil, wäre es vermeidbar, wenn man sich dem Thema annähert, wie vielen anderen Themen, die Menschen betreffen, zum Beispiel der Konsum von legalen Drogen, also zum Beispiel Alkohol oder Nikotin. Aber auch im medizinischen Bereich ist die Suchthilfe so ein stigmatisierter Bereich. Ich glaube, dass dieses Menschenbild baut so viele Hürden auf. Die ist einfach, wo traurigerweise Menschen mit ihrem Leben für bezahlen. Und das Zweite ist natürlich, dass konkret Mitteleinsparungen, wie sie jetzt angekündigt werden, wir haben es alle gehört, 60 Milliarden Bundeshaushalt, Schuldenbremse, wenn das sich auf solche Bereiche auswirkt, das kostet Menschenleben.
Maria Kuban von der Deutschen AIDS-Hilfe, danke dir.
Ja, danke euch.
Wenn ihr noch mehr zu dem Thema wissen wollt, schaut mal bei unseren Formaten Steuerung F und Atlas vorbei. Die haben dazu nämlich auch recherchiert. Wir verlinken euch die Videos in den Shownotes.
Und wir machen noch eine kleine Runde Kurz-Kurz-News zum Ende. Und zwar, die telefonische Krankschreibung kommt wieder und wahrscheinlich schon früher als gedacht. Und zwar wird da aktuell der 7. Dezember angepeilt. Eigentlich sollte diese telefonische Krankschreibung erst Ende Januar 2024 dauerhaft möglich sein. Aber jetzt will die Bundesregierung das neue Gesetz vorziehen, weil gerade so viele Menschen krank sind und die Infektionszahlen steigen. Die telefonische Krankschreibung würde die Arbeit in den Praxen mega entlasten. Einzige Bedingung ist, die PatientInnen müssen in den Praxen schon bekannt sein. Man kann also nicht einfach bei irgendeiner Praxis anrufen und sagen, ich bin krank, schick mir mal einen Attest.
In England stehen diese Woche 4 Männer vor Gericht, weil sie vor 4 Jahren ein Klo aus purem Gold geklaut haben sollen. Und ich liebe die Geschichte einfach. Also das goldene Klo ist ein Kunstwerk vom italienischen Künstler Maurizio Cattelan. Den kennt man vielleicht auch, weil der mal eine Banane mit Klebeband an die Wand geheftet hat und sie für $120.000 als Kunst verkauft hat. Der hat aber auch das Goldene Klo gemacht. Das Kunstwerk trägt den Titel Amerika und es besteht aus 18 karätigem Gold, wiegt 25 Kilo und ist 5,5 Millionen Euro wert. Und es stand ziemlich lange im Guggenheim-Museum in New York und war auch voll funktionsfähig. Also das war einfach eine von mehreren BesucherInnen-Toiletten da und wurde regelmäßig benutzt und aber auch regelmäßig geputzt und man durfte maximal 3 Minuten drauf sitzen, weil die Schlange lang war. Und dieses Klo wurde 2019 dann als Leihgabe für eine Ausstellung in den Blenheim Palace nach England gebracht und dort wurde es dann in einem Raum installiert, den früher Winston Churchill als Toilette benutzt hat. Und ja, nach nur 2 Tagen Ausstellung wurde es aber dann gestohlen und da wurde es auch aus der Wand rausgerissen. Das heißt, es hat auch einen riesen Wasserschaden verursacht und ich frage mich wirklich, wie man unbemerkt ein goldenes Klo aus einem Palast raus transportiert. Das wissen wir noch nicht, wie das passiert ist. Es stehen aber jetzt 4 Ende 30-jährige Männer vor Gericht für den Diebstahl. Und ja, also ist noch nicht klar, wie es weitergeht, aber das Klo ist wahrscheinlich für immer verschwunden, weil die Behörden davon ausgehen, dass es eingeschmolzen und als Gold verkauft wurde.
Wahnsinn, du hast dich ja richtig tief reingegraben in die Klogeschichte. die Weihnachtsmärkte laufen ja schon in Deutschland und vermutlich wird es aber dieses Jahr weniger Weihnachtsmusik auf diesen Weihnachtsmärkten geben. Das liegt daran, dass die Veranstalter der Weihnachtsmärkte jetzt viel mehr Geld an die GEMA zahlen müssen, um die Weihnachtslieder abspielen zu dürfen. Und deswegen entscheiden sich eben viele, entweder gar keine Lieder mehr abzuspielen oder auf GEMA-freie Musik umzuwechseln. Das Ganze liegt daran, dass die GEMA-Gebühren eben nach Veranstaltungsfläche gezahlt werden und die Quadratmeterangaben waren wohl nicht immer ganz korrekt. Das hat die GEMA jetzt nochmal nachgeprüft. Für manche Weihnachtsmärkte würde das eben bedeuten, dass sie zum Beispiel 30.000 Euro für die Musiklizenzen zahlen, statt nur 1.500, wie sie es wohl in den letzten Jahren gemacht haben. Also ist schon eine happige Erhöhung aus Sicht dieser Weihnachtsmärkte und das könnte, also mal gucken, was das mit der Stimmung macht. Ich war noch nicht auf einem Weihnachtsmarkt dieses Jahr. Und das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Leo.
Ich bin Berit.
Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und die Infotiere diese Woche, ich liebe sie, sind Robben. Ciao.
Tschüss.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Ich bin Henke, das ist Henkes Corner und ich bin der Meinung, dass die ehrlichsten Gespräche immer in Campingstühlen stattfinden. Meine Gäste kommen aus unterschiedlichsten Bereichen der Online-Welt und Popkultur. Also schaut und hört gerne rein, jede Woche auf YouTube, in der Mediathek und überall, wo es Podcasts gibt. Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Henkes Corner. Ficken, 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 ficken. Mit dabei meine werten Kompagnons, Freunde, langjährige Freunde.
Vicky, die starken Hurensöhne.
Ey, aber das sind geile Leute.
Trimax, einen Papa Platte, einen Monte, einen unsympathischen.
Oder ein großes Beispiel, den ich in der vorletzten Folge dabei hatte, ein Tanzverbot.
Doppelpiece.
Woran ich mich noch erinnere, ist dieses Sextoy, was du da immer so hattest.
Boah, Silvana, ja.
Das ist Berlin. Wollte auf keinen Fall in Berlin bleiben.
Nee, das will auch keiner, der bis über Verstand ist. Von mir aus sagt doch, wir machen Marzahn platt.
Ich bin natürlich safe dabei.
Wählt mich zum Bürgermeister nächstes Jahr.
Alter, du bist scheiße alt. Du bist ja 1900 geworden. Digga, du hast diese 19, Digga, das ist krass.
Oder fast jeder von uns hat 19 davor.
Für mich, jeder, der diese 19, das ist ein Ritter für mich.
Vielen Dank an Funk für die Einladung.